Gnade und Friede sei mit euch von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Bitte schlag mit mir auf den ersten Thessalonicher Brief, Kapitel 4. Ja, Jochen hat ja letzten Sonntag die Galaterbriefreihe zu Ende gemacht. Anlässlich des Reformationsjubiläums hatten wir uns das ausgesucht und die Regel in der Gemeinde ist ja, dass wir durch ein Buch durchgehen. Ich habe heute eine Themenpredigt vorbereitet zum Thema Heiligung und Dreieinigkeit. Die Dreieinigkeit kam auch schon in der Katechismusunterweisung neulich vor. Ich möchte aber zu Beginn einen Abschnitt aus dem Thessalonicher Brief lesen, dem es auch um Heiligung geht, und dann mich eigentlich auf das Thema Heiligung und die Dreieinigkeit beziehen. 1. Thessalonicher, Kapitel 4. Ich lese ab Vers 1. Weiter nun, ihr Brüder, bitten und ermahnen wir euch in dem Herrn Jesus, dass ihr in dem noch mehr zunehmt, was ihr von uns empfangen habt, nämlich wie ihr wandeln und Gott gefallen sollt. Denn ihr wisst, welche Gebote wir euch gegeben haben im Auftrag des Herrn Jesus. Denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung, dass ihr euch der Unzucht enthaltet. Dass es jeder von euch versteht, sein eigenes Gefäß in Heiligung und Ehrbarkeit in Besitz zu nehmen. Nicht mit leidenschaftlicher Begierde wie die Heiden, die Gott nicht kennen. Dass niemand zu weit geht und seinen Bruder in dieser Angelegenheit übervorteilt. Denn der Herr ist ein Rächer für alle diese Dinge. Wie wir euch zuvor gesagt und ernstlich bezeugt haben, denn Gott hat uns nicht zur Unreinheit berufen, sondern zur Heiligung. Deshalb, wer dies verwirft, der verwirft nicht Menschen, sondern Gott, der doch seinen Heiligen Geist in uns gegeben hat. Über die Bruderliebe aber braucht man euch nicht zu schreiben, denn ihr seid selbst von Gott gelehrt, einander zu lieben. Und das tut ihr auch an allen Brüdern, die in ganz Mazedonien sind. Wir ermahnen euch aber, ihr Brüder, dass ihr darin noch mehr zunehmt und eure Ehre darin sucht, ein stilles Leben zu führen, eure eigenen Angelegenheiten zu besorgen und mit euren eigenen Händen zu arbeiten, so wie wir es euch geboten haben, damit ihr anständig wandelt gegenüber denen außerhalb der Gemeinde und niemand nötigt habt. Soweit das Wort Gottes. Vers 3 und Vers 7, das ist der Wille Gottes, unsere Heiligung. Und zu dieser Heiligung hat er uns berufen. Ich möchte vorab eine Vorbemerkung machen und Heiligkeit definieren. Wir haben eben die 10 Gebote gehört in der Gesetzeslesung. Wir haben auch im Kolosserbrief eine Liste gehört von Verhaltensweisen, die wir ablehnen sollen und Verhaltensweisen, die wir leben sollen, oder aber die Rede von ausziehen und anziehen. Und Heiligkeit ist all das, was dem Willen Gottes entspricht. Das ist also eine moralische Kategorie. Alles, was dem Willen Gottes entspricht und was in Übereinstimmung mit seinem Wesen ist. Also die Gebote Gottes sind Ausdruck seines Wesens. Ich glaube, vielleicht am deutlichsten wird das mit der Wahrheit. Gott ist Wahrheit. Jürgen hat es eben gesagt, was Gott sagt, das stimmt, das gilt. Und somit sagt Gott, dass man nicht lügen soll, weil das würde seinem Wesen widersprechen. Also diese Aussage, du sollst nicht lügen, ist einmal ein moralischer Befehl. Gleichzeitig hat es aber seinen Grund in dem Charakter Gottes. Also Gott könnte auch sagen, sprich die Wahrheit, weil ich Wahrheit bin. Also und darum geht es um Heiligkeit. Also immer, wenn ich von Heiligkeit spreche, meine ich etwas, das dem Wesen Gottes entspricht und damit in Übereinstimmung steht. Die Bibel benennt das auch Absonderung, also von dem Bösen oder Reinheit. Eine weitere Art, wie die Bibel das beschreibt, ist Christusähnlichkeit, also Jesus Christus, der Sohn Gottes. Und ein Teil, also man kann auch Heiligung als den Prozess bezeichnen, Jesus Christus ähnlicher zu werden, also sich seinem Charakter anzugleichen. Ja, jetzt habe ich schon den zweiten Begriff eingeführt, also Heiligkeit ist einmal also das Substantiv, aber dann gibt es auch noch die Heiligung. Das wäre der Prozess der Gläubigen, die sich eben an das Wesen Gottes da annähern, wenn sie gläubig sind. Heiligung ist also auch zu unterscheiden von der Rechtfertigung. Das hatten wir ja auch immer wieder in der Galaterbriefreihe sehr deutlich gemacht. Wie wird ein Mensch errettet? Ganz klar nicht aus Werken, sondern aus Gnade allein. Also wir sind alle schuldig vor Gott und Gott hat seinen Sohn Jesus Christus in diese Welt gesandt, der ohne Sünde gelebt hat. Und er ist an diesem Kreuz gestorben und hat den Zorn Gottes, unsere Strafe, die wir alle verdient haben, die ich verdient habe, getragen an unserer Stadt. Also er, der ohne Schuld war, hat unsere Schuld auf sich genommen, dass wenn wir darauf vertrauen, das im Glauben annehmen, eben diese Strafe nicht mehr tragen müssen und sogar noch Christi Gerechtigkeit zugesprochen bekommen. Und das nennt Martin Luther in seiner Übersetzung eben Rechtfertigung. Es wird Recht vor Gott, der Mensch wird gerechtfertigt vor Gott. Und das ist nicht Heiligung, das ist davon zu unterscheiden. Aber wer eben diesen Glauben hat an Jesus, der steht dann eben in dem lebenslangen Prozess der Heiligung. Und darum soll es heute gehen, auch die Heiligung in Bezug auf die Dreieinigkeit. Und der Titel der Predigt lautet Perspektiven trinitarischer Heiligung. Der Titel der Predigt lautet Perspektiven trinitarischer Heiligung. Und in den Punkten 2, 3 und 4 möchte ich aufzeigen, was die Bibel sagt, wie die jeweiligen Personen der heiligen Dreieinigkeit in unserer Heiligung involviert sind, also Vater, Sohn und Heiliger Geist. Der erste Punkt, da geht es noch nicht direkt um die Dreieinigkeit, ist schon mal gleich ein sehr ernüchternder Punkt vorab. Erstens die Unmöglichkeit der Heiligung. Die Bibel macht deutlich, dass der Mensch sich eigentlich gar nicht heiligen kann. Das gilt einmal für die Nichtchristen, also Menschen, die nicht gläubig sind. Ich habe es eben ja schon erwähnt. Wer glaubt an Jesus, der ist Christ, ist errettet, hat ewiges Leben und steht dann im Prozess der Heiligung. Die Menschen, die nicht an Jesus glauben, die keine Christen sind, sind nicht in der Heiligung. Ja? Es gibt Menschen, die äußerlich gute Werke tun. Es gibt viele Menschen, die nicht an Jesus glauben, von denen wir alle auch schon viele gute Dinge erfahren haben. Das will ich gar nicht in Abrede stellen, aber das ist nicht in der Kategorie Heiligung. Das ist nicht der Bereich der Christusähnlichkeit. Es wäre ein Kategorienfehler, davon zu sprechen, dass Nichtchristen heilig sind. Das sind sie nicht. Sie haben vielleicht gute Werke, sie haben vielleicht auch eine humanistische Anstrengung, leben äußerlich vielleicht auch moralischer als mancher Mensch, als mancher Christ, aber sie leben nicht in der Heiligung. Das ist ein Begriff, eine moralische Kategorie, die für Christen gilt und für sonst niemanden. Paulus sagt in Römer 8, Vers 7, dass die Menschen, die nicht den Geist Gottes haben, Gott nicht gefallen können. Ja, da gibt es eine Unfähigkeit, Gott zu gefallen. Sie können sein Gesetz nicht halten. Ja, und Jesus Christus sagt in Johannes 15, Vers 5, dass wir, und da meint er die Jünger, nichts ohne ihn tun können. Das heißt, der Christ aus sich selbst heraus kann Gott auch nicht gefallen. Wir können seine Gebote aus eigener Kraft nicht halten. Also so sehr der Mensch abhängig von Gott in seiner Errettung ist, wie ich das eben erwähnt habe in Bezug auf Christus und das Kreuz, so sehr der Mensch abhängig von Gott in der Errettung ist, so sehr ist der Christ abhängig von Gott in der Heiligung. Ich wiederhole das nochmal, das ist ein wichtiger Punkt. So sehr der Mensch abhängig ist von Gott in der Errettung, so sehr ist der Christ abhängig von Gott in der Heiligung. Als ich ein Kind war, hatte ich einen Stock. Und ich habe mir vorgenommen, also ich wollte gerne in der Luft sitzen. Also ich bin dann hochgesprungen und habe mir den Stock unter den Hintern geklemmt und habe ganz fest gezogen und dachte, wenn ich nur fest genug ziehe, würde ich in der Luft sitzen bleiben. Das ist meine eigene Luftbank. Das hat sich, war mir durchaus logisch und hat sich mir sehr erschlossen. Ich dachte einfach, ich ziehe nicht hart genug. Es ist gar nicht so leicht, in der Luft einen Stock unter sich zu klemmen. So. Es hat aber nicht funktioniert. Ja, es hat eben gerade schon jemand gelacht. Es ist zum Scheitern verurteilt. In meinem kindlichen Sinn habe ich das nicht verstanden. Ich habe das dann ein paar Mal probiert und dann enttäuscht aufgegeben und bin spielen gegangen oder so. Ja. Bisschen bekanntere Person, der Lügenbaron Münchhausen, hat sich ja angeblich selber an den Haaren aus dem Wasser herausgezogen. Das ist ungefähr so die gleiche Geschichte, was man da versucht. Und das sind Dinge, die funktionieren halt nicht. Ja? Also man kann sich da anstrengen, man kann viel Mühe reinsetzen, aber es funktioniert nicht. Ja, und so ähnlich ist das mit der Heiligung auch. Ja, wenn man versucht, also sich selber zu heiligen, ist ungefähr so effektiv, wie sich selber an den Haaren aus dem Wasser zu ziehen oder in der Luft zu sitzen. So, und jetzt kommen wir eben dann zu Gott. Zweiter Punkt. Gott der Vater und unsere Heiligung. Gott der Vater und unsere Heiligung. Es ist wichtig, also mir geht es jetzt darum, welchen Anteil, was kann man von Bibelstellen aus sagen, welchen Anteil hat Gott an unserer Heiligung? Also es sind 100%, aber welche verschiedenen Schwerpunkte setzt da die Dreieinigkeit? Gott der Vater bestimmt unsere Heiligung vor Grundlegung der Welt. Lesen wir in Epheser 2, Vers 9. Gott bestimmt gute Werke voraus und an uns ist es, darin zu wandeln. Das ist interessant auch. In Epheser 1 heißt es, dass wir vor Grundlegung der Welt erwählt sind, eben zur Errettung oder zum Lobpreis seiner Herrlichkeit. Und dann ein Kapitel später wird sogar gesagt, dass die guten Werke, die heiligen Werke, in denen wir wandeln sollen, die sind vorherbestimmt von Gott. Und die sind in irgendeiner Art schon da. Wie genau? Ich glaube, das bleibt doch ein Geheimnis. Aber die Bibel sagt ganz klar, dass diese Werke von Gott dem Vater vorherbestimmt sind. Eine zweite Sache, in der Gott der Vater in unserer Heiligung involviert ist, ist, dass er sie uns befiehlt. Das ist ein ganz klarer Befehl in der Bibel. Wir haben das eben im Thessalonicher Brief gelesen. Er sagt es auch zu Mose und Petrus greift es auch nochmal auf. Da heißt es, seid heilig, denn ich bin heilig. Da sehen wir auch nochmal die Verknüpfung von moralischer Aufforderung in Verbindung mit Gottes Charakter, mit seinem Wesen. Ja, also Gott der Vater bestimmt und befiehlt unsere Heiligung. Drittens, Gott der Sohn und unsere Heiligung. Ja, also Gott der Sohn ist auch involviert in unsere Heiligung, auch sehr praktisch, denn Gott der Sohn hat unsere Heiligung am Kreuz erwirkt. Und das ist Titus 2, eine Stelle, die das sehr deutlich macht. Das war für mich eine sehr, sehr, sehr neue, auch wenn ich schon jahrelang Christ, ich wusste das vorher nicht, dass das so ist. Ich hatte die Bibel auch schon gelesen komplett, aber das habe ich anscheinend überlesen oder nicht so genau gelesen. Titus 2, Vers 11 bis 14 heißt es, denn die Gnade Gottes ist erschienen, die heilbringend ist für alle Menschen. Sie nimmt uns in Zucht, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in der jetzigen Weltzeit, indem wir die glückselige Hoffnung erwarten und die Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Retters Jesus Christus, der sich selbst für uns hingegeben hat, um uns von aller Gesetzlosigkeit zu erlösen und für sich selbst ein Volk zum besonderen Eigentum zu reinigen, das eifrig ist, gute Werke zu tun. Da sind sie wieder, die guten Werke. Also die Bibel lehrt an dieser Stelle, dass der Kreuzestod Christi neben unserer Rechtfertigung auch unsere Heiligung für uns erwirkt hat. Ich glaube, dass es, wie das schon oft gehört haben, dass Jesus am Kreuz für unsere Sünden gestorben ist, aber das ist interessant zu erfahren, dass Rechtfertigung und Heiligung in Christus eingeschlossen sind, von ihm erwirkt wurden und aus ihm herausfließen. In der Kolosserstelle kam das eben auch nochmal durch. Also mit Christus gestorben und aus dieser Tatsache, aus diesen Indikativen fließen dann eben Errettung und auch Heiligung. Also Gott der Vater bestimmt und befiehlt unsere Heiligung und Gott der Sohn erwirkt unsere Heiligung. Jetzt haben wir schon zwei und jetzt kommen wir zu der dritten Person der heiligen Dreieinigkeit und das ist der Heilige Geist. Und der hat es schon in seinem Namen drin, das ist nämlich nicht irgendein Geist, sondern es ist der Heilige Geist. Und Gott der Heilige Geist bewirkt unsere Heiligung. Also das ist hier die praktische Anwendung, indem er unseren Blick eben auf Christus lenkt und uns in Christi Ebenbild umgestaltet. Also uns Jesus ähnlicher macht. Zentraler Vers ist da 2. Korinther 3, Kapitel 18. Ja, da heißt es, wir schauen auf Christus in der Schrift und werden verwandelt in sein Ebenbild, umgestaltet. Und das geschieht durch den Geist. Ja, also der Geist ist die operative Kraft, der uns eben dann ganz praktisch tatsächlich umgestaltet. Der Vater hat es vorherbestimmt und befiehlt es, der Sohn hat es am Kreuz erwirkt, der Heilige Geist bringt es zur Anwendung, zur ganz praktischen Anwendung. Also nochmal Perspektiven trinitarischer Heiligung. Der Vater bestimmt vorher und befiehlt, der Sohn erwirkt und der Heilige Geist bewirkt unsere Heiligung. Und das klingt vielleicht etwas abstrakt, deswegen möchte ich jetzt im letzten Punkt der Predigt zur Anwendung kommen. Wir und unsere Heiligung. Ja, die Anwendung der Heiligung. Zu Beginn von Hebräer 12 sagt der Autor, dass wir eben auf Christus schauen sollen, damit wir nicht müde werden. Ja, also auf Christus zu schauen, ihn ins, also der, die Person der Heiligen Dreieinigkeit, die unsere Errettung erwirkt hat, ihn ins Zentrum zu stellen, ins Zentrum unseres Denkens und Fühlens und Handelns und Wollens, das bedeutet es, heiliger zu werden. Also auf Christus zu schauen, heißt jetzt nicht unbedingt, sich einen Mann vorzustellen und zu überlegen, wie Christus vielleicht ausgesehen hat. Das ist ja eher auch dann inspiriert von Filmen, die man vielleicht mal drüber gesehen hat. Und wir wissen also nicht, wie Jesus ausgesehen hat. Wir haben kein Foto von ihm. Aber wir wissen, was er gesagt hat. Zumindest viele seiner Worte, nicht alle, aber viele wurden aufgeschrieben in den Evangelien. Und dort haben wir seine Worte eins zu eins überliefert. Also ich glaube, auf Christus zu schauen, hat auch ganz viel damit zu tun, ihn eben zuzuhören, seine Worte aufzusaugen. Was hat Jesus unter anderem gesagt? Ein sehr schöner Vers, den man sich gut merken kann. Er steht nämlich in Johannes 17, Vers 17. Also 17, 17 kann man sich ganz gut merken. Dort sagt er, Herr, heilige sie in deiner Wahrheit, dein Wort ist Wahrheit. Herr, heilige sie in deiner Wahrheit, dein Wort ist Wahrheit. Und jetzt haben wir hier eine Verbindung. Also Hebräer 12 sagt, auf Jesus zu schauen, heißt heiliger zu werden. Und Jesus selbst sagt, sich mit Gottes Wort zu beschäftigen, es zu lesen, es zu studieren, das heiligt. Also wir könnten sagen, auf Christus zu schauen, ist fast damit gleichzusetzen, auf sein Wort zu studieren. Ich sage fast, weil Christus ist ja auch unabhängig von der Bibel. Wenn er jetzt uns jetzt hier erscheinen würde, dann wäre jetzt hier die Bibel und da wäre Jesus. Das ist nicht absolut identisch, aber es ist eben das Wort, das von ihm zeugt. Und diese Offenbarung haben wir eben auch davon bekommen, genau dafür, dass es nämlich ein Zeugnis von ihm ist und uns Autorität ist und uns anleitet im Glauben und auch durch den Heiligen Geist, der eben benutzt wird, um uns in den Glauben an Christus zu führen, auf Christus hinzuweisen. Also was ich damit sagen will, ist Folgendes. Also die Schrift hier, die Bibel, ist das Mittel, das Gott benutzt, um sein Volk zu heiligen. Die Schrift ist das Mittel, das Gott benutzt, um sein Volk zu heiligen. Johannes 17, Vers 17, Herr, heilige sie in deiner Wahrheit, dein Wort ist Wahrheit. Also ganz praktisch, die Bibel macht deutlich, wenn wir uns damit beschäftigen, das Lesen, das Verstehen, darüber nachdenken, das Hören, wird der Heilige Geist das benutzen, um uns zu heiligen. Diese Verheißung haben wir, es ist also eine wortzentrierte Veränderung. Ja, und wo bringt dir Gott sein Wort, hier in der Gemeinde, also gerade jetzt in diesem Augenblick? Apostelgeschichte sagt, sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel. Ich habe schon zu Beginn meines, auch schon vor meinem christlichen Leben und zu Beginn des christlichen Lebens wurden mir schon immer gleich gesagt, es ist ganz wichtig für Christen, beten, Bibel lesen und Gemeinschaft zu haben mit anderen Christen. Und es erschließt sich ja auch und die Briefe sind an Gemeinden geschrieben. Aber manchmal habe ich mir gedacht, wo steht es denn eigentlich konkret drin, dass Gemeinschaft wichtig ist? Und eine Stelle, die mir bekannt geworden ist, ist in Römer 1. Meistens verbinde ich mit Römer 1 eben die Sache mit dem Götzendienst ab Vers 18, aber in den Versen 8 bis 15 sagt der Paulus, dass er sich sehr danach sehnt, die kennenzulernen. Er war noch nicht bei ihnen, hat den Brief geschrieben und sagt, er bittet Gott inständig, dass er ihm eine Chance gibt, nach Rom zu reisen, wenn es Gottes Willen entspricht, weil er die ermutigen möchte. Dann sagt er, ich möchte euch ermutigen, aber eigentlich möchte ich mich auch von euch ermutigen lassen, also dass wir uns gegenseitig ermutigen und auferbauen. Und dass er auch dann Frucht sieht bei ihnen und dass ihn das ermutigt. Und dann in Vers 15 sagt er, ja, und ich komme zu euch, damit ich euch das Evangelium verkündigen kann. Ist ja ganz interessant, weil er ja schon davon ausgeht, dass es Christen sind. Also sehen wir auch hier, dass das Evangelium, ist auch Wort Gottes, ganz zentraler Punkt vom Wort Gottes, die frohe Botschaft der Errettung, nicht nur für Nichtchristen zur Errettung ist, das auch und auf jeden Fall. Aber dass die Bibel selber da die Relevanz des Evangeliums erkennt für das christliche Leben, für Christen. Und das passt doch ganz gut zu dem, was ich eben gerade gesagt habe, nämlich das Wort Gottes als Mittel zur Heiligung des Volkes Gottes. Und das Evangelium ist auch Wort Gottes. Ja, da haben wir in Römer 1, das könnt ihr mal nachlesen, wenn ihr möchtet, diese Beschreibung. Wir wollen einander ermutigen und das tun wir durch das Wort Gottes, indem wir das Wort Gottes einander zusprechen. Also ich wiederhole nochmal, Perspektiven, trinitarische Heiligung. Der Vater bestimmt die Heiligung vorher und befiehlt sie. Der Sohn erwirkt sie am Kreuz und der Heilige Geist bewirkt sie an uns. Besonders eben durch das Wort Gottes und die Gemeinschaft der Christen untereinander. Ich möchte schließen mit folgenden Versen aus 1. Thessalonicher 5. Also Thessalonicher 5, Verse 23 und 24. Er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und euer ganzes Wesen, der Geist, die Seele und der Leib, möge untadelig bewahrt werden bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist er, der euch beruft, er wird es auch tun. Amen.